Im Themendialog Stimmen aus der Praxis, der Podcast für medizinische Technologinnen und Technologen.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts MT im Dialog Stimmen aus der Praxis. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin beim Deutschen Ärzteverlag und in dieser Folge sprechen wir mit Jan Schlechtendahl, der sich als Coach und Referent intensiv mit dem Thema Prüfungsangst und Resilienz beschäftigt. Mit von der Partie ist übrigens auch unsere Auszubildende Hanna, die einen direkten Einblick in ihre Ausbildung und in ihren Umgang mit Prüfungssituationen gibt. Jan Schlechtendahl stellt zahlreiche Strategien und Maßnahmen vor, die Sie direkt umsetzen können, einige davon sogar jetzt während der Podcast-Folge. Gemeinsam beleuchten wir die Ursachen von Prüfungsangst, hilfreiche Techniken zur Vorbereitung auf eine Prüfung und Strategien für die Prüfungssituation selbst. Außerdem erfahren Sie, wie Resilienz helfen kann, Misserfolge zu verarbeiten und gestärkt daraus hervorzugehen. Also ein Muss für alle, die ihre Prüfungsangst in den Griff bekommen möchten.
Im Themendialog, das Interview.
Ja, hallo Herr Schlechtendahl, Sie sind Referent und Coach im Bereich Prüfungsangst und Resilienz. Erzählen Sie mal, wie sind Sie dazu gekommen, sich auf diesen Bereich zu spezialisieren?
Also natürlich meistens aus eigener Betroffenheit. Ich bin ja von Hause aus Diplompsychologe und da muss man ja auch schon mal ein paar Prüfungen bestehen. Und eigentlich muss man die ganze Schulzeitprüfung bestehen. Und ich bin auch mal im Abitur durch eine schriftliche Aufgabe geflogen. Und dann sagte eine Mitschülerin zu mir auf dem Flur, du bist wohl auch nicht so ein Prüfungstyp. Und das fand ich irgendwie komisch, weil eigentlich hatte ich ja nur eine Klausur vergeigt. Und dann hatte ich die Chance, und das war super, nochmal eine mündliche Prüfung zu machen. Also ich konnte mich in dieser Prüfung unheimlich toll rehabilitieren. Ich habe halt eine gute Note gemacht, weil ich da im Austausch war mit den Lehrern, die halt da waren. Und ich konnte meinen Abiturschnitt um eine Stelle hinterm Komma verbessern. Und damit konnte ich direkt ins Psychologiestudium einsteigen. Also insofern fand ich das im Nachhinein einen großen Erfolg und hatte auch dann das ganze Studium irgendwie mehr Bock, mündliche Prüfungen zu machen als schriftliche, weil man dann immer ein Gegenüber hat, mit dem man so in Interaktion ist. Ja, und das hat mich also angetrieben, in dem Bereich auch mich schlau zu machen und besser zu werden. Vor allen Dingen, weil ich den Bedarf zunehmend gesehen habe. Ich habe jetzt eigene Kinder, die sind jetzt alles schon groß, mittlerweile auch schon ein paar Enkelkinder. Und wir haben also mal so etwas entwickelt wie einen Lerncoach bei uns. Das heißt, wir bilden also auch aus in Lernkontexten. Und da geht es halt darum, sich schnell viele Dinge merken zu können und auch gut lesen zu können, vor allen Dingen schnell lesen zu können. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist für uns eigentlich das Deblockieren. Weil die meisten Menschen sind nicht zu doof zum Lernen, salopp gesagt, sondern die sind zu blockiert, um so gut zu sein, wie sie eigentlich können.
Ist das denn das, was Sie dann unter Prüfungsangst verstehen, dass Leute einfach in so einem Prüfungskontext Blockaden haben und nicht so gut sind, wie sie sein könnten? Oder ist Prüfungsangst dann nochmal was anderes?
Ja, das geht schon in die Richtung. Der Punkt ist, dass die Leute ja nicht nur in den Prüfungen manchmal Prüfungsangst haben und dann blockiert sind, sondern im Allgemeinen die Katastrophe im Kopf vorwegnehmen, während sie ans Lernen denken. Und das heißt, die bringen sich eigentlich selbst in so einen Zustand, der es ihnen sehr schwer macht, eben zu lernen oder damit zu beginnen und so weiter. Und das würde ich alles schon unter Prüfungsangst subsumieren, ja.
Woran liegt das? Was sind Ursachen, die dafür sorgen, dass man so auf Prüfungen und auf Lernen reagiert?
Ja, es gibt ja einerseits Vorerfahrungen. Also man kann ja auch wirklich mal durch eine Prüfung durchgerasselt sein. Meistens meint es auch so, dass die Leute sich blöde Gedanken über Prüfungen machen. Und wenn wir uns sehr lebhaft Gedanken in unserem Kopf machen über etwas, was eine Katastrophe ist, dann sind die Gefühle nicht weit weg davon. Weil dann folgt der Körper und dann haben wir die Emotionen. Und wenn wir intensive Emotionen haben, die zum Beispiel negativ sind, weil wir uns die Katastrophe vorstellen, dann springt uns auch ja so ein Mechanismus an, so vom limbischen System. Das ist so der mittlere Teil unseres Gehirns, wo unsere Emotionen verarbeitet werden. Und das Ding ist tatsächlich in der Lage, die Gehirnrinde sogar, mit der wir denken, eine halbe bis dreiviertel Sekunde lang abzuschalten. Das heißt also, dass die tatsächlich Schwierigkeiten haben, in dem Moment zu lernen oder gar sich da hinzusetzen und was zu machen, wenn sie darüber an das erinnert werden, was sie sich in der Zukunft vorstellen. Also das heißt, die Auszubildenden oder Studenten oder Schüler blockieren sich eigentlich durch doofe Vorstellungen, die bestimmte Emotionen machen und es ihnen dann schwer machen, sich an die Sache ranzuwagen. Plus, sie können sich dann glaubhaft in einen Zustand bringen, Übrigens mit Zukunftsvorstellungen, muss man wissen, die es ihnen unmöglich machen, adäquat zu reagieren in einer Prüfungssituation oder tatsächlich zu denken. Und im Anblick eines Säbelzahntigers ist das natürlich eine sehr sinnvolle Sache, wenn man nur noch weglaufen kann, totstellen kann oder kämpfen kann. Aber im Anblick einer Aufgabe in einer Prüfung eben nicht.
Das ist total nachvollziehbar. Das klingt so, als wäre das für die Betroffenen ein wirklich ernsthaftes Problem, oder? Was bedeutet das konkret, wenn man so emotional auf diese Prüfung schaut und mit so vielen Ängsten und eben auch Vorstellungen davon, wie das in Zukunft sein könnte? Was bedeutet das für die Betroffenen und auch für die Prüfung?
Ich hole mal ein bisschen aus. Wenn wir das Gehirn zum Beispiel nur mit uns rumtragen und nicht benutzen, dann landen wir aufgrund unserer Geschichte, also der Evolution, meistens in der depressiven Ecke. Warum ist das so? Weil wir früher mit dem Negativen auch rechnen mussten, um zu überleben. Und das nennt sich Negativitätstendenz. Und diese Negativitätstendenz läuft, sage ich mal, in unserem Grundsystem im Hintergrund immer noch. Und wenn wir in die andere Richtung wollen, dann ist das ein aktiver Vorgang. Das heißt, es geht darum, seinem Gehirn nach und nach positive Gedanken beizubringen. Positive Affirmationen bezogen auf meine Fähigkeit zu lernen, meine Fähigkeit, das, was ich gelernt habe, auch mitzuteilen. Und wenn das eben nicht passiert und man hat so eine Strategie und hat im schlimmsten Fall eigentlich eine Gruppe, die sich gegenseitig darin bestärkt, wie schlimm alles ist, dann hat man ja auch Grund, komische Gefühle zu haben. Und das ist ein aktiver Vorgang. Es geht darum, also eher die eigene Verantwortung für sein Lernen zu übernehmen und zu sagen, ich nehme das in Angriff, ich möchte diese Prüfung bestehen, mehr im Sinne von, wenn ich mich anstrenge, kann ich das schaffen.
Und wie genau macht man das? Also das ist ja jetzt ein spannender Ansatz zu sagen, ich nehme die Verantwortung da drauf und wenn ich das schaffen will, dann schaffe ich das auch. Aber wie? Was empfehlen Sie da? Was für Strategien helfen dabei?
Also im Augenblick sind wir jetzt so in der Vorbereitung auf die Prüfung. Und da geht es ja mehr auch um Lerntechniken, um die Idee, wie packe ich das an. Und die meisten, die sich da einen Kopf machen, wie man so sagt, die stellen sich eher das Scheitern vor. Und der Punkt ist, man geht ins Gegenteil. Es geht darum, was ist ein unterstützender Gedanke in meinem Kopf für das, was ich da zu erreichen suche. Und das bedeutet, man ist erstmal achtsam auf das, was das Gehirn anfängt, da zu produzieren. Denn Gedanken sind ja erstmal so lange kein Problem, bis wir beschließen, die zu glauben. Und wenn wir unsere Gedanken mal beobachten, was sage ich da eigentlich zu mir selbst, wenn ich an die Prüfung denke? Und mich dann frage, ist das jetzt ein unterstützender Gedanke oder ist das eher ein nicht unterstützender Gedanke? Dann macht es zum Beispiel Sinn, das tatsächlich systematisch zu ändern. Also so einen Gedanken zu registrieren, die Prüfung schaffe ich sowieso nicht, irgendwie nachher habe ich einen Blackout, dann macht es natürlich Sinn, das umzuwandeln. So nach dem Motto, wenn ich mich anstrenge, kann ich es schaffen. Ich habe es ja auch bis hierhin geschafft. Ich habe schon Klausuren, Arbeiten bestanden. Und sich das zu vergegenwärtigen, macht schon mal ein anderes Klima intern. Und dann haben also auch Prüfungsängste nicht so große Chancen in uns. Die Leute versuchen dann auch manchmal, sich so abzulenken und sagen, jetzt bloß nicht an einen Blackout denken, bloß nicht dran denken, dass das schiefgehen könnte. Das sind sogenannte Nichtaufforderungen. Und diese Nichtaufforderungen machen es dem Gehirn gar nicht so leicht, weil etwas nicht sich vorzustellen, ist fürs Gehirn ganz schön anstrengend, eigentlich gar nicht möglich. Das ist diese Nummer mit dem, denken Sie jetzt nicht an einen blauen Elefanten, dann die Leute dauernd mit blauen Elefanten in ihrem Kopf beschäftigt, weil es immer erstmal da ist und dann muss man es wieder mühselig wegkriegen und das geht gar nicht. Und das gilt auch für so Selbstaufforderungen. Jetzt bloß nicht nervös werden, jetzt bloß nicht ein komisches Gefühl im Magen haben. Das führt die ganze Zeit so eine Aufmerksamkeit in diese Richtung. Und da ist die Schlüsselkompetenz eigentlich zu sagen, okay, was will ich denn stattdessen? Ich will frei atmen, also gehe ich ans Fenster und mache einfach mal ein paar ruhige Atemzüge. Wenn ich darüber hinaus noch ein paar Selbstberuhigungstechniken habe, komme ich schon mal in ein ganz anderes Fahrwasser und kann das ganz anders managen, die Situation.
Das klingt jetzt teilweise so, als ob das, wenn man es alleine anfasst, nicht so ganz einfach ist, oder? Kann man sich selber so umpolen in die Richtung, dass man positiver an diese Situation denkt oder braucht man Hilfe von außen?
Also das kommt jetzt ein bisschen drauf an, wie stark man in Anführungsstrichelchen dann prüfungsängstlich ist. Also wir kriegen ja ständig auch Anfragen für unsere Coachings hier. Und wenn dann jemand da ist, die zwischenzeitlich dafür kurz vor meiner Klinik war oder wo die Ärzte sagen, sie soll das jetzt unter dem und dem Medikament noch eben machen und so, dann macht es natürlich Sinn, vielleicht auch mal ein Coaching in Anspruch zu nehmen. Grundsätzlich ist aber, unsere Gedanken sind frei und da kann Frau und Mann, jeder kann das machen. Also anzufangen, in eine andere Richtung zu denken. Leichter wird es natürlich, wenn man auch eine umgebende Kultur hat, die das mit fördert. Also wir sind es eigentlich gewohnt natürlich, dass uns die Lehrerin Fehler anstreicht. Damit werden wir auf Fehler fokussiert. Also es wäre natürlich auch viel hilfreicher, zwischendurch auf das fokussiert zu sein, was man schon kann und darin besser zu werden. Und das gilt auch für die Kultur. Also wenn man zum Beispiel jetzt mit Freundinnen, Klassenkolleginnen und so weiter zusammen ist, macht es natürlich Sinn, auch mal zu überlegen, was wäre denn eine Art von Besprechen über die Prüfung, die uns eher bekommt, wo wir insgesamt ein eher besseres Gefühl haben. Weil manchmal haben die Leute so eine Jammerkultur und über das Jammern machen die dann so Solidarität. Und das ist ja auch was Wichtiges, dass man sich zugehörig fühlt etc. Nur diese Zugehörigkeit hat einen sehr hohen Preis, nämlich dass man sich die ganze Zeit elend fühlt im Zusammenhang mit dem Lernstoff. Und das können Menschen natürlich ändern. Es ist meistens leichter mit jemandem zusammen, ist ja klar, aber grundsätzlich ist das auch möglich, es selber zu tun.
Haben Sie da Tipps für bestimmte Techniken, mit denen sowas besser gelingen kann?
Also viele Leute, die sehen immer nur irgendwie dieses Prüfungsdatum auf sich zukommen und haben im wahrsten Sinne des Wortes keinen Plan. Also sich mal einen Plan zu machen, wie möchte ich gerne lernen? Wer weiß, was in dieser Prüfung alles drankommt? Wie schaffe ich das, mit dem zu sprechen? Gibt es vielleicht sogar schon Altklausuren, die Leute früher mal mitgebracht haben und so? Dann habe ich überall Anhaltspunkte, wo es schon mal losgehen kann. Und dann hilft es, sich das zu portionieren. Wenn man Motivationsschwierigkeiten hat, ins Lernen reinzukommen, da gibt es so Dinge wie die Pomodoro-Technik, dass man zum Beispiel sich so einen Wecker stellt und sagt, ich mache jetzt 30 Minuten was. Und dann läuft die Uhr. In der Zeit sollten alle ablenkenden Teile weg, ganz besonders Handys. Und nach den 30 Minuten, wenn das klingelt, mache ich auch tatsächlich 10 Minuten Pause. Um dann zu gucken, vielleicht mache ich jetzt noch eine Sequenz. Meistens ist es nämlich so, dass, wie sagt man so, der Appetit beim Essen kommt. Und das gilt auch fürs Lernen. Und dadurch, dass man erstmal nur so eine begrenzte Zeit nimmt, ist die Hürde kleiner. Und so kann man natürlich unter Umständen auch einen Vormittag mal strukturieren, wenn man sagt, nee, okay, das ziehe ich jetzt mal durch. Wenn man das jetzt koppelt mit dem, dass man das, was man gelesen hat, zum Beispiel in den 30 Minuten, die ersten 5 Minuten der nächsten Sequenz nur mal versucht, zu wiederholen, was man bis jetzt begriffen hat, dann ist man ganz weit vorne im Bus. Und man schafft sich so eine Basis, auf der man aufbaut und nachher immer mehr Dinge anknüpfen kann, die man im weiteren Verlauf lesen kann. Bezogen auf die reine Angst und dieses Erregungsniveau gibt es einerseits Dinge, die ein bisschen in die Lebensführung gehören. Also im Prüfungszeitraum sollte man rechtzeitig schlafen gehen, sich vernünftig ernähren, sich auch bewegen. Alles, wo man sich so ein bisschen diagonal durch den Körper bewegt, also beim Spazierengehen oder Joggen und solchen Sachen. Das sind alles Dinge, die da unterstützend sein werden. Genug Flüssigkeitszufuhr wäre da zu nennen. Das sind alles Sachen, wo man zusätzlich das unterstützen kann. Und dann kommen natürlich alle Techniken hinzu, was so das reine Erregungsniveau angeht. Und zwar macht es da schon Sinn, bezogen auf die Lebensführung, einmal täglich tatsächlich auch eine Entspannung einzubauen, aber so eine aktive Entspannung. Das heißt, dass man sich mal einen Podcast sucht oder eine Meditations-App, wo man 10 Minuten auch aussteigt. Also wirklich sich aufs Atmen konzentriert, einfach den ganzen Körper auf eine positive Art und Weise erholsam runterfährt, der ist nachher umso leistungsfähiger und insgesamt auch vom Erregungsniveau ruhiger. Dann gibt es natürlich diese ganzen Möglichkeiten, zum Beispiel über die Wingwave-Musik. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Wingwave ist eine App von einer Methode, die wir im Coaching ganz viel einsetzen, um zu deblockieren. Und da ist es zum Beispiel so, dass eine Musik so gestaltet ist, dass man Stereo so ein Signal kriegt, rechts und links, zu einer Musik, die hat so 60 Beats per Minute. Und die könnte man sich ganz leise auf die Ohren setzen, so ganz im Hintergrund, und begleitet von dieser Musik quasi lernen. Was bedeutet, dass diese, wir nennen das bilaterale Hemisphärenstimulation, das heißt, es gibt durch das Stereosignal in der Musik immer so ein Einsortierungsimpuls, so ähnlich wie wir die haben, wenn wir nachts träumen. Und so ähnlich ist es da auch. Und da ist es zum Beispiel so, wenn ich zum Beispiel für ein Fach lernen muss, wo ich gar keinen Bock drauf habe, weil ich das Fach doof finde, dann nützt mir diese Einstellung nichts. Also hilft es mir dann, so mit Kopfhörern das zu machen. Dann koppel ich die Pomodoro-Technik mit dieser Musik, die frei zugänglich ist, und kann dann zum Beispiel meinem Körper eine Unterstützung geben, bezogen auf den Widerwillen, den ich habe. Und das kann ich damit regulieren. Und das Gleiche gilt auch für Klopftechniken. Man kann auch klopfen. Also man kann auf dem Körper tatsächlich herumklopfen und es beruhigt den Körper. Die einfachste Methode ist einfach nur, den Brustkorb in die Mitte zu klopfen, auf das Brustbein, da ist die Thymusdrüse. Das ist eine hormonausschüttende Drüse, die so eine Funktion hat in der Immunabwehr, reguliert auch was im Stoffwechsel. Und die reagiert auf mechanische Reize. Und wenn ich 30 Sekunden so leicht auf die Thymusdrüse klopfe, wird im Hirnstamm so ein Atemreflex ausgelöst. Das heißt, dann hat das ganze System den Eindruck, ey, jetzt müssen wir mal einmal in Ruhe durchatmen. Und darüber beruhigt sich der ganze Körper schon wieder auf das, womit ich zu tun habe.
Wir waren jetzt die ganze Zeit ja bei Techniken im Bereich der Prüfungsvorbereitung und da haben Sie ja jetzt einiges genannt. Vielen Dank, da waren viele, viele hilfreiche Tipps dabei. Wenn wir jetzt mal in die Prüfungssituation wechseln, Sie haben das Stichwort Blackout vorhin schon mal angesprochen. Was tue ich denn in so einer Situation? Der Prüfer steht jetzt vor mir, beziehungsweise die Klausur liegt vor mir auf dem Schreibtisch und alles ist weg. Was mache ich dann?
Ja, dann bleibt mir ja nichts anderes übrig, als auf mich selber Einfluss zu nehmen. Ist doch nur das Zeichen, dass der ganze Apparat ein bisschen überdreht und zu aufgeregt ist. Das heißt, man kann anfangen zu atmen, zum Beispiel Quadratatmung. Man fängt an zu atmen, indem man bis 4 zählt beim Einatmen. Man dann den Atem anhält in der Fülle und auch wieder bis 4 zählt. Dann den Atem wieder rauslässt, wieder bis 4 zählt. Und dann in der Leere, also wieder bis 4 zählt. Und wenn man das mal dreimal gemacht hat, hat das auf jeden Fall Einfluss aufs Vegetativum, weil durch diese kontrollierte Atmung eine andere Erregung passiert im Körper, und zwar eine beruhigende. Und das bedeutet, dass es da schon losgeht, dass der Körper überhaupt wieder das Gehirn anschaltet. Es gibt wieder eine Chance des Zugangs. Prüfer wollen schon auch, dass die Leute möglichst in guten Verfassung sind, wenn sie das machen. Und dann kann man es auch mal verbalisieren. Also in die Interaktion zu gehen, ist auch etwas, was hilft. Wenn man jetzt eine mündliche Prüfung hätte, zum Beispiel zu sagen, oh, jetzt habe ich gerade einen Blackout. Moment, ich muss mal einmal ein bisschen auf die Thymusdrüse klopfen. So, und dann reagieren ja auch Prüferinnen und Prüfer so ein bisschen. Und dann darf man noch fragen, so, jetzt brauche ich noch mal einmal das Schlüsselwort. Sie fragten nach und dann im Allgemeinen springt das Gehirn wieder an. Das kann man machen. Man kann auch ein Butterfly machen. Butterfly ist, dass man das, was ich vorhin sagte, über dieses Stereosignal in der Wingwave-Musik, kann man also auch, indem man die Arme über ein Kreuz über den Brustkorb legt und dann rechts und links quasi auf die Schultern klopft, ganz leicht. Dann hat man auch eine bilaterale Stimulation, indem man nämlich die eine Seite des Körpers klopft, was in der anderen Seite im Gehirn verarbeitet wird und umgekehrt. Und dadurch gibt es immer dieses Hin und Her. Und das beruhigt uns auch. Man kann auch, das würde man aber in der Vorbereitung machen, sich einen Anker setzen. Also man könnte sich überlegen, was man eigentlich für Qualitäten gut gebrauchen kann, wenn man in der Prüfung ist. Was könnte das sein? Wir haben noch einen Azubi dabei. Was stellt Sie sich vor, was man für eine Fähigkeit gut brauchen kann?
Mir halt erst einmal bewusst zu werden, wenn man Blackout hat, dass es eben nicht das Ende ist. Also dass es nicht bedeutet, dass man das Wissen nicht hat oder dass es kein Zurück gibt. Dass man sich halt auf sich selber bewusst wird und das Ganze halt dann vielleicht ein bisschen strategischer und entspannter angeht.
Ja, genau. Das sind jetzt noch eine ganze Menge Nichtformulierungen, was Frau alles nicht haben will. Was denn stattdessen? Was wäre denn ein optimaler Zustand in der Prüfung zu haben?
Bei mir ist es eigentlich immer so, wenn ich weiß, dass ich gut gelernt habe und dieses Wissen eigentlich besitze, dann ist das für mich halt diese Bestätigung, okay, ich weiß das, auch wenn mir jetzt gerade was nicht einfällt, dann mache ich erst halt mit anderen Aufgaben weiter und komme halt im Nachhinein nochmal darauf zurück, damit mich das Ganze halt nicht aus dem Konzept bringt.
Super, genau, das ist schon eine Strategie, hervorragend. Das bedeutet also, wie weißt du, dass du gut gelernt hast?
Wenn ich den ganzen Stoff halt durchgenommen habe vorher, wenn ich weiß, was erwartet wird von mir halt in dieser Prüfung, ich kenne die Themen, ich schaue mir Altklausuren an, ich weiß, wie sind diese Aufgaben gestellt, ich habe meine ganzen Notizen, die ich teilweise auswendig gelernt habe, ich habe verstanden, wie die Systeme funktionieren und dann weiß ich, ich kann das vermutlich eben auch auf die Fragen, die da auf mich zukommen, anwenden.
Super, und vielleicht hast du das ja auch schon mal einer Kollegin erklärt. Das ist ja die höchste Form des Lernens, anderen noch zu erzählen. So, und das heißt, also angenommen, du würdest dich jetzt in der Prüfung daran erinnern, wie du der, was weiß ich, Alina oder sonst wem, das gut erklärt hast. Dann könnte es sein, dass in dem Moment, wir nennen das Physiologie, ein anderer Zustand eintritt, wenn du dich daran gut erinnerst. Und wahrscheinlich war das sogar ein ganz gutes Gefühl, auch jemandem das erklären zu können. Versetz dich da mal rein in dieses Gefühl. Wie fühlt sich das an, wenn du das so erklärst, was du verstanden hast, damit die jetzt Alina habe ich ja mal so genannt, ne? Der das auch so beibringst. Okay, und wenn du das aktiv hast in dir, wo spürst du das wie am deutlichsten?
In der Brust und im Kopf und auch im Bauch.
Okay, pass auf, dann mach doch mal Folgendes. Leg mal deine Hand auf deinen Bauch und die andere Hand auf die Brust Und jetzt wirst du Folgendes machen. Immer dann, wenn du dich an Hand an dem Bauch und oben an die Brust fasst, wirst du dich daran erinnern, wie das ist, das so gut zu erklären und in guten Kontakt mit dem zu sein, was du begriffen hast. Super, jetzt hast du dir selber einen Anker gesetzt. Deinen Körper hast du auch in der Prüfung dabei. Ja. Und jedes Mal, wenn du denkst, davon kann ich wieder ein bisschen was gebrauchen, nimmst du einfach wieder die Hand auf den Bauch und auf die Brust hier oben und gehst einmal durchatmend in dieses Gefühl hinein, wie es ist, wenn du etwas gut erklärst. Zack. Und schon hast du ein anderes Gefühl, zum Beispiel in der Situation.
Sie sind ja auch Coach im Bereich Resilienz. Was bedeutet das denn jetzt, wenn wir in diese Prüfungsangst-Thematik reingehen? Resilienz, wie kann das davor schützen, dass man es leichter hat, auch in der Prüfungssituation? Und wie kann man das auch fördern?
Also Resilienz ist eigentlich die größere Überschrift über das Ganze. Also unter Resilienz gibt es nicht nur Prüfungsangst, sondern auch das Verarbeiten von Misserfolgen und so weiter. Bisschen übersetzt mit innerer Widerstandskraft, wenn man so will. Die gute Nachricht ist, Resilienz ist etwas, was man lernen kann. Das heißt im Prinzip, dass man lernt, wieder aufzustehen. Es geht also nicht darum, in seinem Leben nie aus seiner Bahn zu kommen oder mal hinzufallen, sondern das Entscheidende ist, wieder aufzustehen. Und das ist quasi das Gegenteil von einer Opferposition. Da definiere ich die Welt als etwas, auf die ich überhaupt keinen Einfluss habe. Und das kann ich auch mit Prüfungssituationen ja machen. Ich kann sagen, oh, die schwierige Prüfung, und dann werden die wieder fiese Fragen stellen. Das ist die ganze Zeit, definiere ich mich nur als Opfer und abhängig davon. Und resilientes Denken, resilientes Handeln wäre eben umgekehrt zu sagen, stell dir mal vor, das klappt. Oder da sitzen Leute, die auch ein Interesse daran haben, dass Leute einen Abschluss machen, weil wir werden ja gebraucht. Also es geht im Leben schon darum, dass uns auch was passiert. Es geht sogar darum, dass wir uns da drin trainieren, flexibler zu werden mit Dingen, die passieren, weil Leben bedeutet, dass was passiert. Also Resilienz ist das Trainieren, mit Unwägbarkeiten des Lebens halt umzugehen und wieder aufzustehen und zu überlegen, okay, so geht es nicht, was machen wir jetzt stattdessen? Da gehört natürlich alles rein zu tun, was mir gut tut. Also wie schaffe ich das, ein Erregungsniveau im Tag zu haben, was eher in Richtung gleichmütig schwankt, statt eben in erretisch oder phlegmatisch, also übererregt oder gar keine Energie.
Jetzt haben Sie schon angesprochen, dass auch Misserfolge in früheren Prüfungen auslösen können, dass man da beim Lernen Schwierigkeiten hat, bei der Vorbereitung Schwierigkeiten hat. Wie kann man denn die Misserfolge im Nachhinein so umdeuten, dass man am Ende doch gestärkt daraus hervorgeht? Haben Sie da einen Tipp, wie man damit umgehen kann, dass das nicht immer so als ein Ballast auf der Psyche liegt?
Im Allgemeinen würde ich fast sogar empfehlen, mal ein Coaching zu machen, wenn man den Eindruck hat, das spuckt mir immer noch in die Synapse in Prüfungssituationen. Weil das so mal eben selber anders zu machen, das ist ja das, was man schon so versucht. Also der Verstand versucht dann zu sagen, hey, du hast es doch verstanden, hey, du bist doch trotzdem weitergekommen. Nur gleichzeitig reagiert ja der Körper offensichtlich auf einen bestimmten Stimulus. Und wenn das auch eine Erinnerung ist, die dann immer reinplöppt und eingeladen wird. Also ich habe hier häufiger Leute sitzen mit so Mobbing-Erfahrungen und so. Und das ist schon etwas, was in der Psyche ganz schön reinschneidet, weil das ganz reale Verletzungen und Schmerzempfinden sind. Das ist so wie biologisch Schmerzen haben oder verletzt worden zu sein. Und da kann es helfen, das mal loszuwerden, indem man zum Beispiel im Coaching eben mit Wingwave oder mit so Klopftechniken arbeitet. Da kann man so eine Erinnerung mal ins Museum bringen innerlich. Das geht. Ansonsten bleibt ja nur, dass man sich selber eine gute Freundin ist und sich selber einen guten Zuspruch gibt. Zu sagen, okay, das ist damals doof gelaufen. Andere Dinge habe ich aber geschafft. Also es kann ja sein, dass ich, was weiß ich, in irgendeiner ganz bestimmten Prüfung ganz furchtbar dran war, aber ich meinetwegen die Führerscheinprüfung geschafft habe. Dann kann ich mir das natürlich auch vergegenwärtigen. Nur wenn das wirklich was ist, wo man den Eindruck hat, das funkt mir dazwischen, dann würde ich Ihnen Coaching empfehlen. Das geht. Alles, was wir überlebt haben, kann uns auch stark machen.
Jetzt haben Sie das Coaching schon angesprochen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, sich von seinem persönlichen Netzwerk unterstützen zu lassen, zum Beispiel in der Familie, im Freundeskreis, bei Kollegen, bei Mitschülern und so weiter. Wie kann man denn da dafür sorgen, dass das Netzwerk tatsächlich auch ein unterstützendes ist und nicht so, wie wir es relativ am Anfang hatten, eine Gruppe von Leuten, die sich gegenseitig runterziehen und dabei bestärken, wie schwierig das alles ist?
Also das hängt natürlich davon ab, wie gut ich das Netzwerk einschätzen kann. Also welcher Tenor herrscht davor? Ist es so, dass Leute mich tatsächlich unterstützen? Also Und Gemeinschaftlichkeit ist schon was Tolles und auch wichtig und absolut heilsam. Und sich in seiner Gemeinschaft wohlzufühlen und aufgehoben zu fühlen, ist etwas, was auf jeden Fall unterstützt und auch Resilienz fördert, logischerweise. Häufig ist es so, dass es immer der einzelnen Person ein bisschen auch überlassen bleibt, zu gucken, welche Beziehungen tun mir gut und welche eher nicht. Also wo herrscht eine Interaktion, wo wir uns gegenseitig eher unterstützen, als dass wir uns runterziehen. Das ist eine Form von Achtsamkeit tatsächlich. Und auch vielleicht das Einwirken zu sagen, hey, könnt ihr mir mal irgendwie drei Dinge sagen, die ihr ganz gut an mir findet? Ich habe gerade so einen Durchhänger. Oder wie wäre das, wenn wir in unserer Lerngruppe, was ich übrigens grundsätzlich empfehle, auch beim Lernen durchaus in Dreierkonstellationen, ne, sich zusammenzusetzen, vielleicht können wir mal erst drei Dinge sagen, die in der letzten Woche gut gelaufen sind, bevor wir uns um das Schwierige kümmern. So, das heißt, wir könnten mal überprüfen, haben wir zum Beispiel eine Ja-Aber-Kultur in unserer Gruppe? Das ist ja alles schön und gut, was du sagst, aber. So, und dann führt es dazu, dass wir meistens über das sprechen oder nachdenken, was nach dem Aber kam. Und gar nicht mehr dieses Schön und Gut, was davor war. Das heißt, wenn die Leute so auch mit sich selber reden oder miteinander, dann zerschießen sie eigentlich ihre ganzen kleinen Erfolge, die vorher schon da waren. Und es ist auch die Frage, wie reden wir über einen Misserfolg von damals? Da hatten wir ja vorhin gerade, ne? Das ist ein bisschen ein Misserfolg. Wie könnte man das denn auch betrachten? Und dann Argumente suchen. Also damals, das war doch gar kein Misserfolg, sondern es hat dir eigentlich ermöglicht, das und das zu machen. Und wenn jetzt in einer Kultur oder in einer Gruppe solche Sachen möglich werden, dann wird das auf jeden Fall eine Gruppe sein, die mich total unterstützt bei meinem Vorhaben, diese Prüfung zu bestehen, selbst wenn ich damals mal was Blödes hatte.
Was gibt's denn noch so für Ressourcen? Die Menschen hatten wir jetzt schon, sowohl die Profis als auch die Menschen in meiner Umgebung. Haben Sie noch Bücher, die man lesen könnte oder Workshops, die man mal besuchen könnte, die einem weiterhelfen bei dieser Problematik Prüfungsangst?
Ganz sicher. Also einmal darf ich da mal selber anführen, dass wir bei uns hier so einen Lerncoach machen. Tatsächlich, das sind 3x2 Tage. Und ich glaube, wenn man die ersten 2 Mal kommt, dann kann man sich Dinge schneller merken und man kann schneller lesen als vorher. Dann ist man schon ganz schön weit vorne im Bus und Prüfungsangst wird unwahrscheinlicher. Man hat auch Methoden dann gelernt, sich da zu beruhigen. Darüber hinaus gibt es natürlich auch Bücher, mit denen man sich beschäftigen kann. Ich habe hier mal eins, das heißt zum Beispiel Bestnote, Lernerfolg verdoppeln, Prüfungsangst halbieren von Dr. Martin Krengel. Das fand ich auch gut. Also gibt es sehr viele schöne Tipps da drin, die ich unterstreiche. Das Erfolgsdreieck, das ist aus diesem Buch, Lernen mit Zauberkraft, NLP für Kinder. Da sind Möglichkeiten drin, wie man also eher so auf sich einwirkt. Wenn man sich mehr den Misserfolg vorstellt, gibt es dann Übungen, wie man sich mehr den Erfolg vorstellen kann zum Beispiel. Also noch ein Buch, nach dem wir sehr stark vorgehen, da ist ein Typ, der heißt hier Christian Grüning. Der hat dieses Buch geschrieben, garantiert erfolgreich lernen, wie sie ihre Lese- und Lernfähigkeit steigern. Der ist eigentlich ein ehemaliger Jurist und der hat sich halt mit Lernen beschäftigt und dessen Hauptjob ist jetzt, obwohl er eigentlich Jurist ist, Leute durch halt Juraprüfungen aufzubringen. Und der hat diese ganzen Lerntechniken hier reingeschrieben zum Beispiel und Lese- und Lerntechniken und auch diese Fähigkeiten oder Fertigkeiten, wie man Inhalte mal aufbereitet, sei es in einem Mindmap oder in so einer Strukturmap, also dass man das visualisiert, was man gelesen hat. Und das hat er hier alles aufgeschrieben und ist durchaus auch empfehlenswert, würde ich sagen.
Ja, vielen Dank, Herr Schlechtendahl, für diese Einblicke und Tipps. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge von MT im Dialog Stimmen aus der Praxis. Ich freue mich, wenn Sie einige hilfreiche Tipps und Informationen mitnehmen konnten, die Ihnen die Prüfungszeit erleichtern. Und wenn Sie das Thema vertiefen möchten, wir haben in den Shownotes einige Informationen zum Thema Prüfungsangst und Resilienz zusammengestellt. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung im Podcast-Portal Ihrer Wahl. Und wenn Sie Fragen haben, Anregungen oder generell mit uns in Kontakt treten möchten, dann freuen wir uns über eine Mail von Ihnen. Die Adresse ist podcast@mtdialog.de.